Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Steffi Orbach. Hallo, guten Tag. Nur noch 10% Inflation. Das sind Nachrichten, über die man sich ja schon fast freut. Seit Monaten steigen die Preise. Im November sind sie leicht gesunken. Trotzdem, dass alles im Schnitt 10% mehr kostet, das belastet die meisten von uns. In Niedersachsen hat sich die Regierung überlegt, wie sie den Menschen dort helfen könnte, zusätzlich zu dem, was an Hilfen aus dem Bund kommt. Was ist geplant? Das erklärt uns gleich unser Korrespondent in Niedersachsen. Außerdem, lange Schlangen vor den Wahllokalen, zu wenig Stimmzettel, Wahllokale, die nach 18 Uhr noch geöffnet waren. Es gab große Probleme bei der Wahl in Berlin im vergangenen Jahr. Deshalb hat das Verfassungsgericht in Berlin entschieden, die Abgeordnetenwahl muss wiederholt werden. Also, alles auf Anfang bedeutet eine neue Chance, aber auch ein neues Risiko für die Parteien. Die FDP in Berlin ist mit 12 Leuten eine sehr kleine Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Sie hofft, ihren Platz dort zumindest zu halten. Über ihre Wahlkampagne spreche ich mit unserer Korrespondentin in Berlin. Und wer beim Thema Loverboys an wahre Liebe denkt, der denkt falsch. Und wer denkt, dass es sich um ein Großstadtphänomen handelt, auch. Eine Reportage darüber, was Loverboys eigentlich sind und wie die Prostitution in Oberschwaben deswegen zum Problem wird. Gleich hier in Deutschland heute. Schön, dass Sie zuhören. Zuerst kam weniger, dann gar kein Gas mehr aus Russland im Frühjahr und nach wurde alles teurer, nicht nur die Energie. Viele Menschen und Unternehmen können sich das alles nicht mehr leisten, sie sind auf Hilfe angewiesen und Bund und Länder sind auch bereit, Hilfe zu leisten, aber noch ist nicht so ganz klar, wie. In Niedersachsen hat die neue rot-grüne Landesregierung heute in einer Sondersitzung ihr Maßnahmenpaket vorgestellt. Und das ist auch vor einer guten halben Stunde in Form eines Nachtragshaushalts über 2,9 Milliarden Euro verabschiedet worden. Unser Landeskorrespondent ist Bastian Brandau. Herr Brandau, welche Schwerpunkte setzt denn die rot-grüne Landesregierung?
Ja, fast eine Milliarde dieser 2,9, die gibt es für eine sofortige Entlastung unter anderem von Familien, kleinen und mittleren Unternehmen, Kommunen und Kultureinrichtungen und Sportvereine sollen ebenfalls entlastet werden. So hat es der SPD-Fraktionsvorsitzende Grant-Henrik Tonne eben noch in der Debatte gesagt, der Haushalt trage die Handschrift der neuen rot-grünen Koalition.
Unsere Antwort ist unter anderem ein Härtefallfonds, gemeinsam mit den Kommunen in Höhe von 55 Millionen Euro, um den Menschen bei den exorbitant hohen Energiepreisen zu helfen, sie zu unterstützen. Unsere Antwort sind 200 Millionen für Schulen und Kitas, um Preisstabilität für die Verpflegung und Energie in den Einrichtungen aufrechtzuerhalten.
Ja, einige weitere Posten, 200 Millionen Euro auch für kleine und mittlere Unternehmen. Außerdem werden unter anderem die Veranstaltungsbranche, Studierendenwerke, Sportvereine unterstützt, aber auch die Tierheime. Und es gibt auch zusätzlich ein weiterer Posten, eine Säule von dreien, mehrere hundert Millionen Euro für die Kommunen, auch dort für höhere Energiepreise, aber auch für die Aufnahme von Geflüchteten.
Jetzt hat es ja gerade einen Regierungswechsel in Niedersachsen gegeben. Die Grünen regieren jetzt mit. Wo kann man denn ihre Handschrift sehen im Maßnahmenpaket?
Genau, der Wechsel war heute auch nochmal Thema. Die Grünen haben darauf hingewiesen, dass CDU und SPD, die bisher regiert hatten, eben kein gemeinsames Paket mehr vor der Wahl hinbekommen hätten. Von der gemeinsamen Handschrift haben wir eben schon gehört. Und der Finanzminister ist eben ein Grünen-Politiker, Gerald Heere. Der hatte angekündigt, eben neben dieser Soforthilfe solle der Nachtragshaushalt es auch ermöglichen, die Energiewende voranzutreiben. Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Detlef Schulz-Händel hat in der Diskussion nochmal vorgestellt, worin rund 700 Millionen Euro ebenfalls fließen sollen.
In die energetische Sanierung von landeseigenen Gebäuden, in das LNG-Terminal in Stade, genauso wie in die notwendige Kofinanzierung von grünen Wasserstoffprojekten. Viel Geld, 100 Millionen, fließt in mehr Energieeffizienz und die Umstellung auf erneuerbare Energien.
Denn das ist die Argumentation der Grünen, es sei eben besonders wichtig, sich da unabhängig zu machen, langfristig von den Energieimporten, dann wäre die Problematik eben nicht so groß, wie sie es jetzt geworden ist.
Was ist denn eigentlich in Niedersachsen anders als im Rest von Deutschland? Also auf welche Hilfen sind denn die Menschen dort besonders angewiesen? Was ist da wichtig?
Ja, das ist natürlich individuell sehr unterschiedlich. Wir haben gehört, die schnelle Hilfe bei den Ärmsten, von denen es eben in Niedersachsen auch mehr gibt, als man das oft denkt. Die Landwirtschaft spielt eine große Rolle. Auch da wollen die Betriebe schnelle Klarheit. Ein besonders großer Faktor ist dort die Energie in der Tierzucht, wo die Tiere es natürlich auch warm haben müssen im Stall. Und es gibt eine höhere Eigentümerquote in Niedersachsen, also eine Wohnart in Eigenheimen, in Einfamilienhäusern, in denen das Heizen eben ein besonders großer Faktor ist. Je nachdem, wenn die Wohnungen oder Wohnhäuser dann schlecht gedämmt sind, da ist vielleicht noch eine alte Ölheizung drin oder eine Pelletheizung, dann ist das eben auch ein Problem, was zum Beispiel alleinlebende Rentnerinnen durchaus fordert. Allerdings gehen Inhaberinnen oder Inhaber von Öl- und Pelletheizung zumindest von Landesseite leer aus, anders als die CDU das hier etwa gefordert hat.
Wie stark hängen denn eigentlich die Maßnahmen davon ab, welche Hilfen vom Bund kommen und wie genau die dann aussehen?
Ja, das ist sehr stark. Darauf hat nochmal der CDU-Politiker Ulf Thiele heute hingewiesen, weil SPD und Grüne hier in Niedersachsen natürlich dieselben Parteien sind, die auch in Berlin regieren.
Seit Monaten bis heute sorgt die Bundesregierung nicht für Klarheit und das Land weiß nicht, welche Lücken im Schutzschirm des Bundes hier vor Ort bei uns noch zu schließen sind. Das war vor der Landtagswahl nicht anders, als es jetzt ist. Meine Damen, meine Herren, keine der angekündigten Förderrichtlinien des Landes ist deshalb bis heute fertig. Keine einzige.
Tatsächlich gibt es da Vorbehalte der Finanzierung und die Regierung hat eben gesagt, es muss jetzt schnell gehen.
In Niedersachsen hat der Landtag ein Maßnahmenpaket verabschiedet, um Bürger und Unternehmen zu entlasten. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau war das. Vielen Dank. Die Bilder, die wir gesehen haben von der Wahl in Berlin im September letzten Jahres, die kennt man sonst nur aus anderen Ländern. Lange Schlangen, wütende Wählerinnen und Wähler, die erstmal gar nicht wählen konnten, weil es nicht genügend Stimmzettel gab. Großes Durcheinander bei der Wahl in Berlin und die Richter am Verfassungsgericht dort, die sahen das ähnlich und haben entschieden, das muss nochmal gemacht werden. Für die Parteien bedeutet das, dass sie nochmal neu auf Stimmenfang gehen müssen. Und da hat sich die kleinste Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, die FDP, was ganz Besonderes zu ausgedacht. Sie hat heute ihre neue Wahlkampagne vorgestellt. Unsere Landeskorrespondentin in Berlin ist Claudia van Laak. Frau van Laak, was war denn da los bei der Vorstellung der neuen Wahlkampagne der FDP in Berlin?
Also das war so eine Wahlshow, würde ich mal sagen. Also wir Journalistinnen und Journalisten bekamen tatsächlich vorher eine Wahlbenachrichtigung zugeschickt. Dann mussten wir vor der Tür Schlange stehen, so wie die Berlinerinnen und Berliner ja im September letzten Jahres, sie hatten es gesagt. Und tatsächlich waren dann auch Wahlkabinen und Wahlzettel vorbereitet. Dann die Plakate, da setzen die Liberalen voll auf einen personalisierten Wahlkampf. Im Mittelpunkt steht da der Spitzenkandidat, er heißt Sebastian Chaya. Wem der Nachname was sagt, das ist der Bruder von CDU-Generalsekretär Mario Chaya. Und Sebastian Chaya hat jetzt die Aufgabe, die Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, die, so kann man es ja tatsächlich sagen, sich zumindest zum Teil um ihre Stimme betrogen sehen. Hören wir mal Sebastian Chaya.
Ich kann das verstehen, dass viele jetzt sagen, Mann, jetzt muss ich wieder wählen. Aber dafür ist ja jemand verantwortlich in der Stadt. Und Demokratie lebt eben auch davon. Und das ist unsere Aufgabe in einem Wahlkampf, dann zu mobilisieren und zu sagen, tu es noch einmal, geh zur Wahl, entscheide dich, gib dieser Stadt eine Richtung und wähle einfach neu in Berlin.
Wählen wir neu, das ist auch der Slogan der oppositionellen FDP. Die will übrigens unbedingt mitregieren nach dem 12. Februar.
Gucken wir doch mal auf den Inhalt. Hat sich denn eigentlich auch im Wahlprogramm der FDP jetzt was geändert?
Nee, wir haben ja eine Wahlwiederholung und das heißt, es bleibt alles beim Alten, auch das Wahlprogramm, wobei natürlich jetzt im Wahlkampf die Akzente anders gesetzt werden. Die FDP, übrigens genau wie alle anderen Parteien, die jetzt noch einmal antreten, für alle steht dieses Thema Verwaltungsmodernisierung ganz oben. Also diese verkorkste Wahl im letzten September, Das ist ein Weckruf und alle fordern nun, speziell auch die FDP, endlich dieses Ping-Pong-Spiel zu beenden, also das Hin- und Herschieben von Verantwortung zwischen der Landesebene und der Bezirksebene. Und wenn diese Wahlwiederholung etwas Gutes hat, dann wäre es genau dieser Punkt, dass eben das Thema Modernisierung von Verwaltung endlich mal angepackt wird. Und ich glaube, egal welche Regierung dann nach dem 12. September ans Ruder kommt, das müssen wirklich alle angehen.
Jetzt ist die FDP ja im Berliner Abgeordnetenhaus gerade mal mit 12 Parlamentarierinnen und Parlamentariern vertreten. Das ist eine Mini-Fraktion, muss man sagen. Gut 7% der Stimmen hat die FDP bekommen bei der letzten Wahl. Gibt es denn jetzt die Angst, bei der Neuwahl so wenige Stimmen zu bekommen, dass sie es vielleicht gar nicht mehr reinschafft ins Abgeordnetenhaus?
Klar, die gibt es, aber wird tapfer ignoriert, so mein Eindruck. Also die FDP hat ja bei vielen Wahlen schlecht abgeschnitten in der letzten Zeit. Wir hatten gerade einen Beitrag aus Niedersachsen, da ist sie ja an der 5%-Hürde gescheitert. Gucken wir uns die aktuelle Berlin-Umfrage an, genau 5%. Aber man versucht jetzt so ein bisschen mit dieser Erfolglosigkeit zu punkten. Was meine ich damit? Die FDP war zuletzt 1989 in West-Berlin an der Regierung beteiligt, kann jetzt eben als frische Kraft auftreten und sagen, wir sind die Neuen und damit versucht man eben zu punkten.
Und wenn diese frische Kraft jetzt ganz viele Wähler mobilisieren kann, das kann man ja auch mal in Erwägung ziehen, dann sollte die FDP diesmal viel besser abschneiden als bei der letzten Wahl. Stehen denn dann überhaupt noch alle Kandidaten zur Verfügung aus dem vergangenen Jahr oder werden da neue Namen draufstehen auf den Stimmzetteln?
Also genau hier wie beim Wahlprogramm auch. Es ist eine Wahlwiederholung. Da müssen dieselben Personen wieder auf den Listen stehen. Aber da gibt es eine Menge Kurioser, speziell auch bei der FDP. Ich nenne einen Namen, Bernd Schlömer. Er ist inzwischen FDP-Staatssekretär in der Landesregierung in Sachsen-Anhalt. Und er wird mit Sicherheit nicht zurückkehren ins Abgeordnetenhaus. Aber er steht trotzdem auf dem Wahlzettel. Wie wird das dann weiterlaufen? Sollten diese Personen ihr Mandat erringen, aber nicht einziehen wollen in das Abgeordnetenhaus, dann müssen sie sagen, wir nehmen das Mandat nicht an und dann rückt eben jemand nach, der Nächste oder die Nächste auf der Liste.
Ich hätte zum Schluss gerne noch eine Einschätzung von Ihnen, Frau van Laak. Wie läuft es denn gerade für die FDP in Berlin?
Also ich denke, die Liberalen können Kampagne, das hat man mit der Inszenierung heute Vormittag gesehen, aber grundsätzlich muss man sagen, Berlin als Stadt ist nicht so ein liberales Pflaster, wo die FDP ganz groß punkten könnte, also zum Beispiel zweistellig. Also daran glaube ich nicht.
Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus muss wiederholt werden. Am 12. Februar wird neu gewählt. Über die Wahlkampagne der FDP war das unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak. Dankeschön. Alles kribbelt, nichts anderes ist mehr wichtig und man kann nur noch an diesen einen Menschen denken. So fühlt sich das an, das erste Mal verliebt zu sein. Und wie schön, wenn diese Gefühle auch noch erwidert werden, ehrlich erwidert werden. Denn auf diesen emotionalen Ausnahmezustand sehr junger Frauen baut die Masche sogenannter Loverboys auf. Das sind Männer, die jungen Frauen die große Liebe vorspielen, um sie emotional abhängig und gefügig zu machen und um sie dann in die Prostitution zu schicken. Und wer jetzt denkt, dass sowas nur in anonymen Großstädten zu finden ist, der täuscht sich. Auch auf dem Land, in Oberschwaben zum Beispiel, da werden die Loverboys zum Problem. Dort haben Streetworker jetzt eine Aufklärungskampagne gestartet. Thomas Wagner berichtet.
Fotos, Texttafeln, ein Bildschirm, auf dem ein Zeichentrickfilm abläuft. Im Eingangsbereich des alternativen Kapuziner Kreativzentrums im oberschwäbischen Ravensburg macht sich Nachdenklichkeit breit.
Ich habe zwei Geschichten gesehen, Comicgeschichten, wie sich ein Mädchen zwangsprostituieren lässt und genau auf die Masche von den Loverboys reinfällt.
Die Schülerin, die vor dem Infomaterial steht, möchte ihren Namen nicht nennen, denn das Thema ist heikel. Loverboys in Oberschwaben.
Genau, die Masche von den Loverboys funktioniert so, indem halt Jungs sehr freundlich am Anfang zu Mädchen sind und ihr quasi Bestätigung geben, weil junge Mädchen in dem Teenageralter genau nach Bestätigung suchen.
Und sich häufig in den vermeintlichen Freund verlieben, so stark, dass sie aus dieser emotionalen Bindung gar nicht mehr herauskommen. Und die nutzt der Mann rücksichtslos aus. Solche Versuche seien auch in ihrem Bekanntenkreis keine Seltenheit, so die Schülerin.
Eher nur die Anfangsmasche halt, dass ältere Jungs einen über soziale Medien anschreibt und dann tauscht man sich aus, keine Ahnung, über Hobbys oder so, weil man gerade eh Langeweile hat, dann schreibt man halt mit der Person und dann kommt es halt schon vielleicht zu intimeren Themen, zum Beispiel wie hast du einen Freund oder so.
Das ist der erste Schritt. Und der zweite, das erste Rendezvous.
Er hat sie abgeholt, hat ihr dann gleich auch Rosen geschenkt beim Erstkontakt, wo sie gemeint hat, oh, das hat sie selten erlebt. Eben, er hat ihr Geschenke gemacht.
Schildert Elisabeth Zittner von der Streetworker-Organisation Misa Arcade den Fall einer 19-jährigen Frau aus dem Raum Ravensburg, den sie betreut. Kennenlernen, der Glaube an die große Liebe und dann?
Irgendwann hat es dann eben geswitcht. Also dann hat er ihr von Problemen erzählt und gesagt, er bräuchte ihre Hilfe und er hätte da diesen einen Mann, der würde mit ihr schlafen für Geld und es würde ihm selber wehtun und es müsste auch nur einmal sein. Und da hat sie halt über ihren Schatten da gesprungen und hat es gemacht. Es ist aber eben nicht bei diesem einen Mal dann geblieben.
Kein Einzelfall. So etwas passiert auch
in Oberschwaben ab und zu, ja.
Sagt Agnes Bilinski, Anfang 20, die im Ravensburger Kapuziner Kreativzentrum gerade ein freiwilliges soziales Jahr absolviert und dort gemeinsam mit Misa Arcade e.V. eine Ausstellung betreut, die über die Machenschaften der sogenannten Loverboys aufklären soll. Die haben es, so die Erfahrungen von Agnes Bilinski, auf eine ganz bestimmte Gruppe junger Frauen abgesehen.
Vor allem, sag mal, von 14- bis 16-Jährigen, die fallen sehr leicht drauf ein, da sie meistens nach Liebe suchen, sage ich jetzt mal so.
Grund genug, auch in der eher ländlich strukturierten Region Bodensee-Oberschwaben, fernab der Anonymität von Großstädten, gegenzusteuern. Die Ausstellung im Ravensburger Kulturzentrum ist dabei nur eines von mehreren Beispielen.
Wir sind in Schulen unterwegs, so ab der 8., 9. Klasse. Und da haben wir einen kleinen Workshop, der geht über 2 Schulstunden, wo wir mit den Schülerinnen und Schülern über die Loverboy-Masche reden, Erkennungsmerkmale von einem Loverboy erklären.
So Streetworkerin Lisa Morgenstern, die ebenfalls bei Misa Arcade mitarbeitet. Eine Organisation, die für ihre Aufklärungsarbeit in Sachen Loverboys vom Bodenseekreis, vom benachbarten Landkreis Ravensburg und vom baden-württembergischen Sozialministerium finanziert wird. Und die Erkennungsmerkmale sind so, wie auch in der Ausstellung dargestellt. Erst mächtiges Verliebtsein, dann Wochen später zuweilen ein Zustand des in sich gekehrtseins, möglicherweise sogar mit depressiven Zügen. Das könnte, muss aber nicht ein Alarmzeichen für Eltern betroffener Mädchen sein.
Wir machen eben nicht nur Prävention, sondern eben auch Betreuung oder Begleitung von jungen Frauen, die in dem System gefangen sind.
Ergänzt Dorte Christensen, Leiterin des Hilfeprojekts bei Arcade. Allerdings, an die Betroffenen überhaupt erst heranzukommen, sei häufig
sehr schwierig, sehr schwierig. Wir haben die Erfahrung gemacht, eben mit unserem niederschwelligen Streetwork-Ansatz und bedingungslosem Beziehungsangebot, dass wir dadurch eine Chance haben, mit den Frauen wirklich gut in Beziehung zu kommen.
Ein Patentrezept dafür gäbe es nicht, sagt Streetworkerin Dorte Hinrichs. Hilfe für Betroffene funktioniere
ganz individuell. Die Bereitschaft muss natürlich da sein von ihr und dann eben konkrete Unterstützung, also Wohnung suchen, Arbeit suchen, eventuell auch in eine andere Stadt ziehen. Und das ist meistens erst dann, wenn der Leidensdruck sehr groß ist.
Genau das ist das Problem. Viele betroffenen jungen Frauen klammern sich derart stark an den vermeintlichen Partner, dass sie ihn nicht erkennen können oder wollen, wie sie schamlos ausgenutzt werden. Auszug aus einem Tagebucheintrag einer Betroffenen zu sehen in der laufenden Ausstellung.
Juhu, bald können Nikolas und ich ein neues Leben beginnen. Er liebt mich und nur mich und ich liebe nur ihn. Auch wenn es mir total schwer fällt, mit den fremden Männern ins Bett zu gehen und es manchmal eklig ist. Für Nikolas mache ich es und ich beiße die Zähne zusammen und lächle. Jasmin, 21 Jahre.
Diese engen emotionalen Bindungen zu knacken, den betroffenen Frauen klarzumachen, wie sehr sie ausgenutzt werden, das bleibe auch für die Streetworkerinnen von Misa Arcade in Oberschwaben eine schwierige, aber eben auch eine wichtige Aufgabe.
Streetworker in Oberschwaben klären über die Masche der Loverboys auf. Thomas Wagner hat berichtet. Das war Deutschland heute. Für heute, ich bin Steffi Orbach. Haben Sie noch einen schönen Nachmittag.